So, das Thema der Predigt, der Gehorsam Noahs oder Glauben, der sich dann in Gehorsam zeigt. Und der Text ist in Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. So, bevor ich jetzt in die Predigt reingehe, ist mir noch das Herz gekommen, nach den ganzen Predigten, die wir schon gehört haben, euch diesen Vers noch am Anfang mitzugeben, aus Philippa 3, Vers 1. Paulus schreibt da: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Es freut mich immer in dem Herrn. Das ist völlig falsch abgeschrieben. Ich lese lieber aus der Bibel vor. So, Philippa 3, Vers 1. Schneid's dann raus, ist er. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, war richtig. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Und das ist so wichtig auch für diese Reihe. Wir hören immer wieder gleiche Sachen in den Predigten über Gerechtigkeit, über Wandeln mit Gott. Und was Wiederholung anbetrifft, das ist mir so wichtig geworden auch als Beispiel. Ich gucke mit Simeon Herr der Ringe und er kann jeden Satz zitieren in Herr der Ringe. Er sagt eine Minute zuvor, was dann geschehen wird und eins zu eins. Und was sagt das aus? Zum einen ist es vielleicht eine Gabe, aber zum anderen hat er den Film so oft geguckt, dass er das einfach kann. Und deswegen müssen wir auch viel, viel mehr die Bibel lesen, hören, dass wir das verinnerlichen, dass wir es in unserem Leben umsetzen. Genau, und das möchte ich einfach am Anfang nochmal sagen, dass es nicht langweilig wird, sondern es wird jedes Mal besser, je öfter wir das hören und mehr verstehen. Und meine Predigt ist gegliedert in, sage ich mal, drei Punkte. Der erste ist der größte Punkt, und zwar ist das Zeichen des Glaubens der Gehorsam Noah und die Konsequenzen, die aus diesem Gehorsam folgen. Und zwar ist es zum einen, er tadelt die Welt durch sein Handeln, und die andere Konsequenz ist, er erhält Gottes Gerechtigkeit und die Errettung. Genau. So, fangen wir an mit dem Kontext. Erstmal an, Kontext ist King. Und zwar möchte ich euch da erstmal aus 1. Mose 5, 28 bis 32, da wird Mose als erstes erwähnt, vorlesen. Und zwar hat Jakob uns so gut gestern erklärt, es ist diese Erzeugte und er starb Reihe. Und da lesen wir jetzt: Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Was sehen wir jetzt schon direkt am Anfang? Zum einen ist Noah erst die zweite Person, wo es diesen Einschub gibt, wo es mehr Informationen gibt, wie bei Henoch, wie wir gestern gelesen haben. Und was sehen wir in dem Willen des Vaters, dass er Noah diesen Namen gibt? Wir sehen in der Zeit, das lese ich gleich noch vor, die Zeit war voll verdorben und er wünschte sich Trost, dass er die Hoffnung hat, Noah wird uns Trost bringen. Nun war der Trost wahrscheinlich nicht, wie Lamech es sich dann vorgestellt hatte, sondern Gericht kam und wir dürfen jetzt diesen Trost erfahren, weil wir sind jetzt auch Nachfahren Noahs geworden und wir haben letztlich den Trost bekommen, den sich Lamech so gewünscht hat für diese Zeit. Und wir lesen weiter in 1. Mose 6, 5 bis 8, um den Kontext zu sehen. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann dieser Vers, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und nach dem Sündenfall ist es so, das zweite Mal, wo wir lesen, es reute den Herrn. Er sagte, es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat, Adam und Eva, und schmeißt sie aus dem Garten Eden raus, dass sie nicht noch von anderen Frucht essen. Und jetzt sehen wir wieder, dass sie ihn reut, dass die Menschen so voller Sünde war, voller Verdorbenheit, dass alles Trachten, alle Zeit nur schlecht war, nur böse war, dass er so diesen Zorn hat und er wäre einfach sowas von gerecht gewesen, hätte er die direkt alle vertilgt. Hätte er jetzt schon gesagt, okay, das war's mit das Experiment mit den Menschen, ich höre auf, ich töte jetzt alle. Aber wir lesen diesen Vers, der auf einmal so heraussticht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und da will ich noch einfach dazu sagen, Glaube ist zuallererst das Werk Gottes. Du musst von Neuem geboren werden, wie Jesus zu, wie heißt der nochmal? Nikodemus gesagt hat. Danke, Lukas. Glaube ist ein sich ausliefern der Gnade Gottes, denn Glaube ist eine Gewissheit des ewigen Lebens und Glaube ist auch das, was wir in der Zukunft sehen, was jetzt schon einfach Einfluss auf uns hat, wie Lukas auch schon so gut gesagt hat. Und das muss einfach uns immer gewiss sein. Es war nichts in Noah, was Gott sah, sondern alles einfach an Gott, was er jetzt in Noah hineingelegt hat, dass wir jetzt wieder leben können. Und so wie der Vers einfach raussticht, so will ich einfach noch den Vers sagen aus Jesaja 55, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure. Und genau, schauen wir uns an, was jetzt durch Noah jetzt noch eine Auswirkung auf uns hat. Und ich möchte beginnen zu einem Zeichen des wahren Glaubens, welches ich in 6 Merkmalen darstellen möchte. Und zwar lesen wir nochmal den ersten Teil von Hebräer 11, Vers 7 und dann noch den Rest von Kapitel 6 aus 1. Mose. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die er noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und jetzt aus 1. Mose 6. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Das zweite Mal, dass dieser Begriff vorkommt, wandelte mit Gott. Und Noah hatte 3 Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Seht ihr, wie oft verderbt vorkommt? Es war einfach nur schlimm, wenn man Gottes Heiligkeit betrachtet. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch ganz oben an der Arche. Sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst sie ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen und alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Gottes Gericht wird ja an dieser Stelle ganz klar dargestellt. Wovor Henoch schon, wie wir gestern erfahren haben, das wusste ich gar nicht, als Prophet schon verkündet hat, dass das Gericht kommen wird. Und sein Sohn Methusalem hat es letztlich mit seinem Namen auch einfach dargestellt. Und jetzt lesen wir weiter. Aber mit dir, Noah, will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen. Du und deine Söhne und deine Frau. Und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je 2 in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein, von jeder Art der Vögel, von jeder Art des Viehs, von allem Gewürm des Erdbodens, nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie im Leben bleiben. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zu Speise diene. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und aus diesen zwei Abschnitten, aus Mose und Hebräer 11, Vers 7, habe ich persönlich meiner Vorbereitung 6 Merkmale rausgeschrieben, die ich jetzt mit euch anschauen möchte. Das erste Merkmal des Gehorsams ist zunächst, Noah wandelte mit Gott. Er war untadelig. Noah ist die zweite Person, nochmal als Wiederholung. Noah ist die zweite Person nach Henoch, von der wir lesen, dass sie mit Gott wandelte. Und es bedeutet wirklich, jeden Tag enger mit Gott zu laufen, verbunden zu sein. Dass man sich jeden Tag mehr von der Erde löst, jeden Tag weiter von seinem Zuhause geht, wie es in dem Bild von Paul Walsh war, und immer näher zu Gott kommt, immer mehr die Erde loslässt. Und Wolfgang Wegert hat es so trefflich formuliert auf der Eckstein-Konferenz. Je mehr du Christus kennenlernst, desto mehr möchtest du Christus kennenlernen. Desto mehr möchtest du an Gottes Seite gehen. Und desto mehr begehrst du nach den ewigen Dingen und opferst nicht deine Zukunft auf dem Altar der Gegenwart. Auch so ein schöner Satz. Und dieses Wandeln will ich nochmal an dem Beispiel von Martha und Maria verdeutlichen. Ich habe schon mal in der Jugend gebracht und da habe ich die Namen vertauscht, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Maria saß zu den Füßen Jesu und hat ihm zugehört. Sie war nah bei ihrem Meister. Und was hat Martha gemacht? Martha ist rumgelaufen im Haus und hat aufgeräumt, hat Essen gebracht und hat sich dann bei Jesus beschwert, warum Maria ihr nicht hilft. Was war Jesu Antwort? Marie, was beschwerst du dich? Maria hat das Bessere erwählt. Ihr kann es nicht mehr genommen werden. Und so ist zuallererst auch bei uns diese Beziehung mit Gott, Gott zuhören und Gottes sich kommen und mit ihm eine Beziehung aufbauen. Etwas, was uns keiner nehmen kann. Wie schnell verfallen wir in diese Werkegerechtigkeit, wie Martha? Oh, dass wir alles sauber machen wollen für Gott. Was tun wollen, ne? Das ist doch Gehorsam. Wir wollen was für Gott tun, aber oft ist es so, aus falschen Motiven, wie wir bei Martha sehen. Und dann beschweren wir uns, ah, warum macht der das nicht? Der macht das nicht, da ist unaufgeräumt, warum hilfst du nicht? Und da ist das Motiv einfach falsch. Du willst den Menschen gefallen und nicht Gott. Maria setzt sich zu Jesu Füßen. Und das ist auch etwas, die ich Stelle einfach mitgeben möchte, was wir bei Noah sehen. Zuallererst lädt uns Gott zu einer Beziehung, zu einer Tischgemeinschaft mit ihm ein. Und anschließend gibt er uns einen Auftrag. Anschließend erst schickt er uns raus. Und das ist auch das zweite Merkmal, das wir jetzt sehen. Gott gibt Noah einen Auftrag. Ihr habt gesehen, gar nicht mehr gecheckt, dass es echt so ausführlich ist. Gott hat einen so brutal ausführlichen Auftrag Noah gegeben. Und ich will die Maße nochmal in Metern wiedergeben und euch vielleicht bildlich mal vor Augen malen, weil mit Ellen könnt ihr nichts anfangen. So wie ich auch nichts anfangen konnte damit. Die Arche war ca. 157 Meter lang. Wenn ihr euch vorstellen könnt, das Stadion, das man da hinten gesehen hat, wo manche lang gegangen sind, oder das Olympiastadion Berlin, das war wahrscheinlich noch länger als das Fußballfeld und dann sind ja die Laufbahnen drumherum, noch länger als die Laufbahn, so lang war die Arche. Die Breite war 26 Meter circa. 26 Meter breit, vielleicht wie die 16 Meter Raum. So die, seht ihr das Fußballfeld vor Augen, dann habt ihr diese 116 Meter lang und dann die 16 Meter breit und nochmal 4 Stockwerke hoch, 16 Meter hoch. Und Noah war alleine. Und aus 1. Mose 6, Vers 3 können wir schließen, Noah hatte 120 Jahre Zeit. Lukas hat es auch angesprochen, oft wird dann gesagt, weil Gott da sprach, er sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und John MacArthur hat es auch so erklärt, dass ab da an, wo Gott es beschlossen hat und zu Noah kam, er 120 Jahre Zeit hat. Und nicht das Alter auf 120 Jahre begrenzt wurde. Genau. Allerdings lesen wir im Auftrag nicht davon, hat Gott nicht gesagt, du musst das jetzt 120 Jahre lang machen, sondern er hat gesagt, mach. Er hat einfach gesagt, mach, Noah. Und so fing Noah an, ein riesiges Schiff zu bauen. Wir müssen noch anmerken, wo hat er es gebaut? Lukas hat es auch schon gesagt, in einem dürren Land, wo kein Meer war, wo weit und breit nichts vom Wasser zu sehen war. Klar, wir wissen, die Erde war noch geteilt, oben und unten war Wasser, aber an sich war er nicht am Meer gebaut, so schließen auch Historiker. Und so muss er jetzt anfangen, mitten in einem dürren Land, stell euch vor, ihr müsst jetzt in der Pfalz einfach so ein fettes Schiff bauen und ihr habt da keinen Fluss in der Nähe. Völlig absurd, möchte man aus menschlicher Sicht meinen. Genau, aber wir wissen, dass sie damals einfach auch noch viel intelligenter und besser waren. Die Genetik war einfach besser, aber trotzdem, alleine so ein fettes Schiff zu bauen, heftige Aufgabe. Aber jetzt stell dir mal, jetzt will ich euch mal folgende Situation vor Augen malen. Du spielst als Kind im Sandkasten, bist da voll beschäftigt und vertieft darin. Dann hörst du das Auto und dein Vater kommt von der Arbeit. Und die meisten kennen das wahrscheinlich. Du lässt alles liegen, so war es bei mir zumindest, lässt alles stehen und liegen und läufst zu deinem Vater. Wie muss es für Noah gewesen sein? Als Gott dann kam, er wandelte mit Gott und Gott kam und gibt ihm einen Auftrag. Gott kommt zu ihm. Dein Vater, wenn er von Arbeit kommt, gibt dir nicht direkt einen Auftrag. Aber du lässt alles stehen und fallen für deinen Vater. Und das ist diese Beziehung, die wir so oft in der Bibel sehen, zwischen Vater und Kind. Und so kommen wir zum dritten Merkmal. Das ist die Antwort Noahs auf Gottes Auftrag. Gott hat sich ihm persönlich offenbart. Welche Wahl hat Noah, der mit Gott wandelt? Da Gott jetzt spricht, das ist mein Auftrag. Ich habe dich erwählt, meinen Bund mit dir aufrechtzuerhalten. So, mach jetzt. Und wir lesen nichts davon, dass Noah irgendwas dazu jetzt noch gesagt hat, seinen Senf abgegeben hat. Sondern wir lesen nur, und wir sehen einfach nur, seine Antwort ist eine Tat. Und so lesen wir auch in Jakobus 2,17. Glaube ohne Werke ist tot. Und hier beweist Noah seinen Glauben, indem er im völligen Gehorsam auf Gottes Erscheinen reagiert. Er stellt Gottes Wille nicht in Frage. Und das ist so ein wichtiger Unterschied. Viele sagen immer wieder, ihr kennt das, ach ja, Jesus ist mein Leben und ich folge doch Jesus nach. Und wenn es dann kommt, verleugne dich selbst und dein Kreuz auf dich und folge mir nach. So oft versagen wir da schon bei dem Auftrag. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Da versagst du so oft schon. Oder vertrau mir in allen Bereichen deines Lebens. Ob es Beruf, Partnerwahl oder was auch immer in deinem Alltagsleben, in kleinsten Situationen angeht. Da hapert es schon an uns. Aber Noah war, so wie wir bei Henoch gesehen haben, seine Identität war völlig auf Gott ausgerichtet. Und so macht er diese komplett absurde Aufgabe, so ein fettes Schiff zu bauen. Und daran sehen wir auch, Noah hatte kein Ego, er hatte alles in Gott. Und das ist das vierte Merkmal des Gehorsams, dass er Gottes Willen nicht in Frage stellt. Lesen wir nochmal Vers 22 aus Kapitel 6. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Er sagt nicht erstmal, ach, ja, guck mal, ich bin doch nur, was weiß ich, ein Bauer. Ich hab noch nie ein Schiff gebaut. Was soll ich jetzt hier damit anfangen, mit deinem Plan? Ich brauche doch Leute, die mir helfen, die mir einen Plan machen, Architekten, die das Schiff erstmal designen. So immer, nee, Gott hat schon alles für den Design vorbereitet und er geh und mach. Und das ist die Folge aus dem Wandel mit Gott. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wenn du das in der Bibel dann liest, du eng mit Gott läufst, dann stellst du nichts mehr in Frage, sondern glaubst, ja Herr, ich vertraue auf dich, ich will es tun, ich stelle deinen Willen nicht in Frage. Und das ist auch Demut. Stolz sagt, ach, nee, Herr, guck mal, ich kann das nicht, ich muss das und das noch tun, ich muss meinen Ochsen noch begutachten und so weiter und so fort. Aber Demut sagt, ja, Herr, du weißt, menschlich gesehen macht es keinen Sinn, aber wenn du es sagst, Herr, dann will ich es tun. Das fünfte Merkmal, und das finde ich so bemerkenswert. Das fünfte Merkmal des Gehorsams ist, dass er durchhält, egal wie lange er keine Frucht oder Ergebnisse sieht, egal wie lange die Aufgabe dauert. 120 Jahre hat Gott gesagt, oder hatte er letztlich Zeit, bis die Sintflut kam. Aber Noah hat es durchgehalten. Und schauen wir mal auf Glaubenshelden, die wir kennen. John Patton, haben wir gehört von Peter. Wie lange hat er auf der Insel Tana gearbeitet? 4 Jahre lang. Und er hat nahezu keine Frucht gesehen und hat trotzdem für Gott gebrannt und ist wieder zurückgegangen. Er hat sein Kind, seine Frau verloren und trotzdem gebrannt, hat weitergemacht. Wir sehen es bei Hudson Taylor, der 7 Jahre lang als Missionar in China gearbeitet hat, ohne eine Bekehrung, bis endlich der erste Chinese sich bekehrt hat. Und bei Noah sehen wir, es waren letztlich 120 Jahre, in denen er das Schiff gebaut hat. Und so baute Noah von den Dingen, die er noch nicht sah, aber weil er sein Fokus auf die Ewigkeit war, Fokus auf Gott war, hat es ihn in seinem Jetzt schon beeinflusst und er konnte das fertige Schiff wahrscheinlich schon vor Augen sehen und hat gearbeitet und hat es gemacht. Er hat Gott geglaubt, dass er bei ihm ist und dass er ihm alle Kraft und alle Stärke gibt. Was erfahren wir noch nicht im Text? Wir lesen nirgendwo davon, dass er verleumdet wurde von den Leuten, aber wir können davon sowas von ausgehen, wenn du für Gottes Sache arbeitest, es kommen immer Versuchungen, es kommen immer Leute, die dich verfolgen, es werden immer Leute irgendeine Sache boykottieren wollen, der Teufel will es, das sehen wir ja schon bei Adam und Eva, aber wir lesen nichts davon bei Noah, es hat ihn nicht beeinflusst. Warum? Weil er mit Gott gegangen ist, konnte ihn kein Boykottieren, keine Sabotierung der Baustelle oder was auch immer abhalten davon, diese Arche zu bauen. Er hat alles durchgehalten. Warum? Warum hat er durchgehalten? Er ist mit Gott gegangen. Und warum ist noch das sechste Merkmal? Der Antrieb von ihm war Gottesfurcht. Ja, er war von Gottesfurcht bewegt, heißt es in Hebräer. Und wir haben das Wort schon so oft gehört. Und es heißt letztlich Furcht. Die Motivation ist Liebe, Angst ist die Motivation Hass. Und so war Noah so beeinflusst von der Herrlichkeit des Herrn, von der Schönheit des Herrn, von dem Gericht hatte er Furcht. Und es steht ja, wir sollen auch irgendwo diese Furcht, Angst vor Gottes Zorn haben. Und das war auch, was ihn angetrieben hat. Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und da war es die Flut, die kommen wird, die er verheißen hat. Und das war Noahs Glaubensschritt. Was war der größte Glaubensschritt, nachdem er den Auftrag bekommen hat, den ersten Baum zu fällen? Weil das dann bedeutet, er zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und das Werk, das er jetzt beginnen wird. Und soll ich euch was sagen? So wie Noah wahrscheinlich drauf war, das ohne zu zögern getan. Er hat die Axt genommen, hat den ersten Baum umgehauen und angefangen, ihn zu bearbeiten, das Holz fertig zu machen. Und das ist die Furcht des Herrn, die uns antreibt. Und Sprüche sagt ja auch, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und so wollen wir doch bestrebt sein, eine gesunde Furcht des Herrn zu haben. Nicht, dass wir, wie es in so vielen Gemeinden, auch aus so einer Gemeinde komme ich, wo es Angst ist, dass man Werke tut und dadurch gut dastehen möchte, dass man aus Angst dient, aus Angst das und das tut, sondern wahre Ehrfurcht vor Gott bewirkt diese gesunden und guten Werke. Das kommt von Herzen, das kommt von dieser Beziehung zu Gott, die den Respekt gründet, in dieser Herrlichkeit, die du siehst, und erkennst, boah, ich bin nichts vor dem. Ich bin nichts vor Gott und es ist ein Privileg, dass ich mit ihm wandeln kann. Das ist, was Noah angetrieben hat. Und da wünsche ich uns, prüft, wo ihr Angst habt oder wo ihr schon Ehrfurcht habt und betet füreinander, bekennt es einander. Wir brauchen uns gegenseitig, dass wir uns antreiben, in Furcht des Herrn zu wachsen. So sind das die 6 Merkmale, dass zuerst der Wandel da sein muss. Das 2. Merkmal, der Auftrag dann kommt. Warum? Weil wir mit Gott wandeln und in der Beziehung mit ihm leben. Das 3. Merkmal ist die Antwort. dass wir darauf antworten, indem wir das tun, ausführen. Das vierte Merkmal ist, dass wir Gottes Wille nicht in Frage stellen, weil wir wissen, er hat seine Pläne sind eh viel besser als unsere. Und er weiß alles viel besser. Und seine Wege sind höher als unsere. Das fünfte Merkmal ist, dass wir durchhalten. Egal wie lange es dauert, ob es 120 Jahre ist, dass wir die gleiche Sache machen und keiner sich bekehrt, so machen wir es trotzdem aus Gehorsam, wenn wir mit Gott wandeln. Das sechste ist, dass wir aus Gottesfurcht getrieben diese Sache tun. Und die Konsequenzen daraus sind, wir lesen weiter in Hebräer 11, Vers 7, durch ihn verurteilte er die Welt. Durch Noah verurteilte Gott die Welt. Und jetzt will ich erst diesen Satz nennen. Noah wurde durch seinen Gehorsam zum Verkünder. Wie passt das jetzt zusammen, dass er die Leute verurteilte? Und da kommen wir zu der Stelle 2. Petrus 2, Vers 5, wo ein Verweis auf Noah ist. Und da steht, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und so weiter und so fort. Den Verkünder der Gerechtigkeit. Nun, wir lesen auch nirgendwo, wie bei Henoch, dass Noah gepredigt hätte. Ich habe jetzt auch nirgendwo gelesen, dass er wirklich gepredigt hat, mit Worten. Aber vielmehr war sein Gehorsam zu Gott, sein Durchhalten zu Gott, dass er jeden Baum, einen Baum nach dem anderen umgehauen hat, ihn zurecht gemacht hat, ihn das Schiff weiter gebaut hat. Das war seine Verkündigung an die Leute, zu sagen wie die Propheten, tut Buße, das Gericht kommt bald. Und dass er das über wie viele Jahre, nach 60, 70 Jahren, die Leute müssen doch gesagt haben, hey, bist du bescheuert? Was machst du das immer noch? Ich sehe nichts von einer Flut und nichts passiert und deine Arche ist auch noch nicht fertig. Und er macht weiter und er sagt, mit jedem Baum tut Buße, kehrt um. Und ich habe mir überlegt, was sind bei uns die Konsequenzen, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir mit ihm wandeln? Wie verurteilen wir durch unser Handeln die Welt um uns herum? Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass wir im Ebenbild Gottes gemacht sind. Und das bedeutet, dass jeder einen immensen Wert hat, dass es keine Rassen gibt. Oder sonst irgendwas, sondern dass wir alle gleich sind vor Gott in seinem Ebenbild gemacht. Wir wurden, dass auch lebende Kinder im Bauch, dass lebende Kinder im Bauch der Mutter sind, die ermordet werden, auf den Altären unseres Egoismus, wie Peter das so ausgedrückt hat. Dass wir auch dafür aufstehen, dass es Kinder diesen Wert haben und die nicht aus Gemütlichkeit einfach getötet werden können. Für Gottes wunderbares Design von Mann und Frau, das heute so krass angegriffen wird und die Ehe praktisch keinen Wert mehr hat, außer dass man bessere Steuern hat in der Gesellschaft. Das ist die Ehe mittlerweile. Und dass wir dadurch als Männer wieder wirklich Männer werden, die sich für Gott hingeben, für ihre Familien hingeben, wie Christus es getan hat für seine Gemeinde, dass wir uns wirklich aufopfern, dass die Frauen sich unterordnen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Auch ein super wichtiges Thema. Lukas hat uns dazu im Januar und Dezember und so weiter gepredigt. Indem wir im Gegensatz der materialistischen Welt leben, wie Jakob es auch vor der Freizeit gepredigt hat, dass wir losgelöst sind von Geld und Haus bauen und ein schickes Auto fahren, weil es keinen Wert hat hier auf der Erde, sondern dass wir in den Fokus für Christus leben. Dass wir uns das wohlgefällige Opfer ihm sehen, wie er. Dass unser Leben ein Opfer für ihn ist, wie es in Römer 12, 1 bis 2 heißt. Und indem wir so radikal für Christus leben, dass lauwarme Christen nicht in unserer Gemeinde kommen wollen, sondern dass sie mit Sünde konfrontiert werden, mit ihrer Lauwarmheit und einfach sehen, Christi Befehle sind klar. Er hat gesagt, folge mir nach. Und er hat die abgewiesen, die lauwarm waren, die erst noch das und das und das erledigen wollten. Aber er hat gesagt, ihr sollt alles aufgeben. Sogar eure Familien sollt ihr im Gegensatz zu mir, soll es wie Hass aussehen, wie sehr ihr mich liebt und für mich aufopfert. Das ist, was Christus von uns fordert und was Gehorsam zu ihm und ein Wandel mit ihm einfach zeigt. Und jetzt zitiere ich aus der Wuppertaler Studienbibel. Ja, Gehorsam gegen Gott löst von der Welt und ist geradezu Gericht über die Welt. Und so werden wir mit unserem Leben die Welt verurteilen, aber nicht, indem wir so stehen, ey, guck mal, ich habe was Besseres, ich werde in Ewigkeit leben und du wirst in der Hölle schmoren, sondern indem wir unser Leben zeigen, wie viel besser, schöner, herrlicher und weiser es einfach ist, was Gott sich gedacht hat und nicht, was die Welt immer sagt. Und da habe ich mir noch 2. Timotheus 2 aufgeschrieben, dass ich euch vorlesen möchte, was einfach so gut passt, wie wir es tun sollen. Wie Paulus es an Timotheus schreibt, wo es davor steht, dass er die Törichten zurechtweisen soll. Wie soll er es tun? Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Noah war geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Und das ist, wie wir es tun sollen, auf eine liebevolle, gewinnende Art und Weise und nicht auf eine niederdrückende und mit dem Gesetz zurechtschlagende Weise, sondern wirklich sie ermahnen, dass wir sie gewinnen für Christus, für sein Reich. Genau. Und die zweite Konsequenz ist, dass diese schöne Konsequenz, echter Glaube wird zum Erbe der Gerechtigkeit, wir werden errettet, wir werden eins mit Noah und Henoch vollendet werden. Und Noah wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens, der nicht tot geblieben ist, sondern durch seine Werke hat er bewiesen, dass er diesen lebendigen Glauben hat. Und Epheser 2, 8 bis 9 haben wir schon oft gehört, aber ich will es an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Gott hat für Noah dieses Werk bereitet, so hat er auch für jeden Einzelnen sein Werk bereitet. Und genau, und jetzt schaut Gott durch die Gläser von Christus auf jeden Einzelnen von uns, und wie es in Zephania 3,17 steht, und er jubelt über euch, über das Werk, das er in euch vollbracht hat, an Golgatha. Und an dieser Stelle, an dieser Gerechtigkeit, Sterbe, Erbe der Gerechtigkeit, will ich die Symbolik der Arche nochmal erklären. Die ist so reichhaltig. Und zwar ist dieses Schiff, das war ein Kasten, der war fest, du hast ihn von innen verschlossen, keiner konnte mehr raus. So, dann, er musste ja alles von außen und innen mit Pech bestreichen. Und, ich guck mal kurz, wo ich das mir aufgeschrieben hatte, was Pech bedeutet. Nee, das müssen wir nur nachgucken. Ist jetzt auch nicht so wichtig, das hebräische Wort. Aber Pech bedeutet auch Sühne oder Wegwaschung. Pech, das hebräische Wort, kann auch für Wegwaschung und Sühne benutzt werden. Und dann haben wir ja noch das Gericht und die Sintflut. Und wenn wir das jetzt einfach sehen, das Gericht, die Wasserfluten, das Pech, das die Arche beschützt hat, wo das Wasser abgeprallt ist, und die Leute, die in der Arche gesichert waren. Seht ihr das? Das ist das Kreuz Jesu. Er ist das Sühneopfer für uns. Und an Jesus prallt Gottes Gericht ab und wir stehen hinter Jesus und sind frei. Was für ein heftiges Bild. Symbolisiert einfach das, was Noah uns vor wie viel tausend Jahren einfach gezeigt hat. Christus ist unser Sühneopfer geworden. Und wenn wir das wirklich nehmen dann können und auf die Zukunft projizieren, auf das Entrückung, dann können wir im Gehorsam wandeln, jetzt schon. Und ich will euch zum Abschluss die Worte mitgeben, das war auch mein Taufspruch, aus 2. Petrus 1, 3 bis 5. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Verderben, das Wort, wie wir sind entflohen. Und die Welt war damals verderbt, 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 alles war verderbt. Das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in euren Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. Und die Tugend ist auch diese Werk, die wir tun sollen, durch den Glauben. Und wir haben schon alles bekommen durch seine göttliche Kraft, die wir in ihm sind. Und die Frage ist, die ich mir selbst so oft stelle, warum mache ich es so oft nicht? Warum bin ich so oft nicht gehorsam und tue Gottes Auftrag nicht, Jünger zu machen, auf der Arbeit dazu zu stehen, in der Uni dazu zu stehen, auf der Straße? Warum mache ich das so oft nicht? Und dann musst du in dir hören und gucken, was hält dich davon ab, Gott völlig hinzugeben, mit ihm zu wandeln. Und das sind einfach die Beispiele, die klassischen Beispiele. Vertraust du Gott nicht, was deine Zukunft angeht, deinen Beruf? Hast du noch Streit in Beziehungen? Sind Beziehungen ungeklärt, wo du dann immer wieder denken musst und der Teufel weiß ganz genau, da ist was ungeklärt ist und der bohrt immer wieder in der Wunde und das hält euch ab, mit Gott zu wandeln? Oder du setzt dein Herz daran, die Schätze auf der Erde zu sammeln, das lenkt dich alles nur ab. So lasst uns das alles ablegen, all die Lasten, und lasst uns Jesus nachfolgen, so wie Noah gehorsam war und 120 Jahre die Arche gebaut hat, das einfach so ein herrliches Bild ist. Und ich glaube, in 1. Petrus 3 steht noch, wie die Arche durch das Wasser die Errettung gebracht hat, so auch jetzt die Taufe. Wir sind errettet, die Arche ist ein Bild für die Errettung, die Sühne durch Jesus. Und genau das ist das Wort, was ich geben möchte. Noah wurde ein Held durch den Glauben, weil er gehorsam gehandelt hat und nichts auf der Welt ihn davon abhalten konnte, diese Arche zu bauen.